Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Ich ging zu ihm hin, drehte mich um und streckte ihm meinen Hintern entgegen. Ach, schrie er, was für ein wundervoller Arsch. So kann ich also doch noch den wundervollen Anblick von einem herrlichen Arsch mit in mein Grab nehmen. Er liebkoste ihn, öffnete ihn, spielte mit ihm und küsste ihn, als ob er kerngesund wäre und nicht ein sterbenskranker Mann.
Ja, krasser, heftiger Ausschnitt aus dem Film Salo 120 Tage von Sodom über das Unmenschliche im Menschlichen ist bis heute ein oft kontrovers diskutierter Film von Pier Paolo Pasolini, basiert auf dem Buch des Marquis de Sade und war Pasolinis letzter Film, bevor er brutal ermordet wurde. Bis heute, 50 Jahre nach seinem Tod, gibt es Zweifel am Tathergang. Gleich eines unserer Themen. Schön, dass Sie dabei sind. Pasolini, der italienische Regisseur, Autor und Dichter, wurde vor 50 Jahren am 2. November 1975 in Ostia, Lugo Mare d'Oglio bei Rom brutal ermordet. Der Mord wird von der römischen Polizei in den 70er Jahren schnell abgehakt, obwohl es Widersprüche und offensichtliche Unglaubwürdigkeiten in diesem Fall gibt. Und auf der Suche nach der Wahrheit hat sich ein Journalist gemacht, der seit seinem Tod den Fall recherchiert und nun neue Zusammenhänge gefunden hat. Ein Überblick von Rüdiger Kronthaler.
Aldo Colonna ist Journalist. Er recherchiert seit 50 Jahren zu den Hintergründen der Ermordung von Pier Paolo Pasolini. Wenige Stunden vor Pasolinis Tod hatte er ihn in Rom im Restaurant Pomidoro noch getroffen. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich sagte ihm: Meister, wie geht es Ihnen? Er sah mich an und sagte: Die Menschheit ekelt mich an. L'umanità mi fa schifo. Pier Paolo Pasolini gehört zu den bedeutendsten italienischen Intellektuellen seiner Generation. Er schien viel zu wissen über Korruption und Machtmissbrauch in Italien. Seine tabulosen Filme und sozialkritischen Schriften provozierten, immer wieder wurde er angegriffen, wenn er in Rom unterwegs war. Der Tatort liegt abgelegen von Ostia, etwa eine halbe Stunde von Rom entfernt. Die Gemeinde hat dort, wo der Dichter tot aufgefunden wurde, einen kleinen Park mit einem Monument angelegt. Pasolini wurde äußerst brutal hingerichtet. Seine Nase, sein Schädel zertrümmert, ein Teil des Ohrs abgerissen, schwerste Verletzungen im Unterleib. Am Ende von einem Auto überfahren. Verurteilt wurde Pino Pelosi, ein männlicher Prostituierter. Er gestand die Tat. Das angebliche Motiv: Pasolini soll ihn nicht bezahlt haben. Doch von Anfang an haben viele das Geständnis von Pelosi angezweifelt. Pasolini war sportlich, konnte sich wehren. Der damals 17-jährige Pelosi hätte ihm niemals diese Verletzungen zufügen können. Auch die Staatsanwaltschaft ging zunächst von mehreren Tätern aus, ließ die Suche nach ihnen aber unerklärlicherweise fallen. Colonna ist sich sicher, Pino Pelosi diente den wahren Tätern als Köder. Er sollte Pasolini hier in die Falle locken. Pelosi war ein Kleinkrimineller, der Diebstähle und Betrug beging, Prostitution. Aber meiner Meinung nach war er zu bestimmten Dingen nicht fähig. Vielleicht hatte er es übernommen, ihn mit dem Auto zu überfahren, aber er hätte ihm nicht diese Verletzungen zufügen können. Die gebrochenen Rippen, die zerbrochene Nase. Der verurteilte Täter Pino Pelosi hatte nach seiner Haftentlassung in einer Talkshow erzählt, dass zwei Brüder eines Mafia-Clans Pasolini ermordet hätten. Die waren zu dem Zeitpunkt aber schon verstorben. Die 70er Jahre in Italien sind geprägt von starken sozialen und politischen Unruhen, von politischem Terrorismus durch links- und rechtsradikale Gruppen. Es gibt zahlreiche Anschläge auf politische Entscheidungsträger, auf Richter und Journalisten. Und es gibt Verbindungen zwischen der Politik, Geheimdiensten und der organisierten Kriminalität. Colonna sieht den Mord an Pasolini in diesem Zusammenhang, ohne zu wissen, von wem genau der Auftrag ausging. Sie wollten, dass der Körper massakriert wird, dass er bestraft wird. Pasolini war Kommunist, homosexuell und katholisch. Eine explosive Mischung. Und sie wollten diese drei Dinge besiegen. Die ungeklärten Umstände des Todes von Pier Paolo Pasolini sind eine unverheilte Wunde. Die Wahrheit werde wohl erst ans Licht kommen, wenn alle Verantwortlichen gestorben sind, ist sich Colonna sicher. Die Suche nach der Wahrheit ist wichtig, nicht nur um seinem Tod Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondern auch für uns alle.
Falls Sie jetzt schon auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind oder ein Geburtstag ansteht, dann hätten wir einen Tipp. Ein, wie ich finde, sehr unterhaltsamer und wunderschön gestalteter Comic, der so schwer ist, dass man, kurze Klammer auf, Ironie, Scheinwerfer an, Klammer zu, damit fast jemanden erschlagen könnte. Auch ein bisschen passend zum Thema, denn es geht um einen Familienstreit. Saloon, das ist Familiensache, so heißt die neue Graphic Novel von Mia Oberländer jetzt bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo.
Ja, ich saß gestern Abend auf meiner Couch und war erstaunt, wie schnell ich diesen doch sehr heiteren Comic durchgelesen habe. Ist es ein bisschen Ihre Intention gewesen oder was vielleicht auch allgemein fasziniert Sie am Zustand der Familie?
Was interessiert mich am Zustand der Familie? Ich finde, Familie liefert von sich aus schon immer sehr viel Comedy-Potenzial und auch sehr viel existenzielle Gefühle. Und das ist natürlich als Comiczeichnerin meine Lieblingskombination.
Mhm. Das Setting ist ein Western, erlebbar zum Beispiel auch durch die Autofahrt zur Schwiegermutter, die die Party ausrichtet. Es geht also um ein Familientreffen. Man sieht eine Wüste, Kakteen und auch Tafeln, auf denen zum Beispiel steht, über Gäste freut man sich spätestens, wenn Sie wieder gehen. Warum haben Sie sich für diesen Schauplatz entschieden? Das ist sozusagen als Metapher zu verstehen, der Wilde Westen?
Ja, also anfangs hat es nicht im Wilden Westen gespielt. Ursprünglich war der Schauplatz mal so ein Weingut an der A3, aber es ist auch ein bisschen so ein Nichtort, von dem es kein Entkommen gibt. Und es hieß am Anfang mal Salon, das Buch, so wie salonfähig. Und es hat mir nicht so richtig gut gefallen und eine Kollegin hat irgendwie einfach ein O zu viel verstanden. Und dann dachte ich, Saloon, das ist ja viel besser. Es passt ja irgendwie total assertiv, total zu den Gefühlen, die ich dieser ganzen Geschichte gegenüber so habe. Outlaws, Wanted-Plakate, pieksige Kakteen und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Geschichte nach ungefähr der Hälfte des Arbeitsprozesses in die Wüste verfrachtet und bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
Würden Sie mir denn zustimmen, dass es tatsächlich auch das optimale Weihnachtsgeschenk ist? Weil es ist ja schon eine Familiengeschichte, wo es viele verschiedene Charaktere, viele verschiedene Protagonisten gibt, aber nicht eine zentrale Hauptfigur.
Ja, genau. Also ich glaube einerseits, es ist, ich denke, das Buch behandelt so eine Problematik, die viele von uns kennen werden. Ähnliches hat man vielleicht schon mit der eigenen Familie erlebt. Natürlich ist es dann so mit den fantastischen Mitteln des Comics ausgestaltet. Aber es behandelt eigentlich schon ein sehr reales Problem. Und einerseits könnte es vielleicht helfen, wenn man dieses Jahr an Weihnachten sich vielleicht auch wieder über den gleichen Onkel aufregt, dass man eine ähnliche Geschichte in einem Parallel-Wüstenuniversum erleben kann. Und andererseits kann man natürlich auch subtile Nachrichten an verschiedene Familienangehörige verschenken, ohne dass es einem so richtig nachgewiesen werden kann, weil man ist ja quasi selber schuld, wenn man sich erkannt hat.
Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben, der lustige Onkel, der wird auch einfach nur so genannt, der stellt sich so auch vor. Da gibt es auch ein Zitat, was ich sehr klassisch oder prägend für seine Rolle fand. Ich zitiere mal, geht ein Cowboy zum Friseur, Pony weg, haha. Ich habe mich gefragt, ist das typisch deutsch? Sind das typisch deutsche Klischees, mit denen Sie das spielen? Oder würden Sie sagen, diese Charaktere kommen in jeder Familie vor?
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass es in vielen Familien vorkommt. Ich glaube auch, dass da einfach viele Dinge drinstecken, die man einfach schon so von klein auf einfach, also zumindest in Deutschland, im deutschen Kulturraum immer wieder gesagt bekommt, so ein bisschen die Benimmregeln, stell dich nicht so an, mach uns jetzt nicht den Abend kaputt, jetzt machen wir es uns aber richtig gemütlich, Ausrufezeichen und so weiter. Und deswegen denke ich schon, dass sich viele Personen da so reinfühlen können. Mhm. Aber im Endeffekt ist es natürlich schon so, nicht eine Geschichte von so der einen Familie, sondern die Idee ist schon, dass durch Absurdität und Slapstick so ein bisschen auf die zugrunde liegenden, so vielleicht existenziellen Emotionen so runterzuschälen, viele Menschen kennen werden.
Ja, die existenziellen Emotionen. Diese surreale Komponente, die fand ich auch spannend. Zum Beispiel die Frau, da wird dargestellt durch einen etwas zu großen knallroten Kopf. Und ihr Mann ist immer wieder auch ein Hund. Ist natürlich irgendwie auch plakativ, aber sehr witzig. Wie kommen Sie denn auf diese Figuren?
Also im Endeffekt sind alle Figuren ja so ein bisschen nervig auch, die da so zusammenkommen. Und es ging mir am Anfang so ein bisschen darum, rauszufinden, wie so guter Streit funktioniert. Und ich hatte auch mal irgendwie die Idee, dass ich das vielleicht da rausfinde, indem ich an diesem Buch arbeite. Ich habe dann irgendwann nach der Hälfte des Prozesses gedacht, so das Letzte, was man will, ist, dass einem eine Comiczeichnerin erklärt, wie man sich richtig zu streiten hat. Aber ich habe dann sehr viele verschiedene Figuren erfunden, an denen ich in meinem realen Leben scheitere, weil ich A, vielleicht mit ihnen streite oder weil ich sie selber bin. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ah ja, alle sind auch nervig, ich mag eigentlich keinen davon. Und der Prozess dieses Buches war dann so ein bisschen einen liebevollen Blick für diese unterschiedlichen, nervigen, geladenen Gäste zu entwickeln. Und die surreale Komponente, die sie haben, sind vielleicht teilweise auch ein bisschen so wie ein Aushängeschild oder eine Plakattafel für die Dinge, die ihnen schwerfallen. So der Vater, der irgendwie sich nicht richtig äußern kann, der dann immer zu so einem kleinen mopsartigen Hund wird in unregelmäßigen Abständen. Die seine Frau, die so einen riesenroten Murmelkopf hat, wo man am Anfang an schon gleich denkt, ah, die wird uns jetzt den Abend versauen. Aber eigentlich ist vielleicht auch in diesem Kopf so die ganze Wut oder der ganze Streit angesammelt, den niemand mit ihr streitet. Also eigentlich will sie auch nur ein Problem besprechen, und aber niemand lässt sie so richtig zu Wort kommen. Und ich glaube, dass man durch diese Humor und surreale Komponente so die Nöte der Figuren sehr greifbar abbilden kann.
Und vielleicht auch so eine Art von Verständnis dafür gewinnt und somit vielleicht auch lernt, wie man richtig streitet. Denn das setzt ja schon eine gewisse Streitkultur eigentlich voraus. Also der Gedanke, demokratisch zusammen sich zu setzen und etwas auszudiskutieren. Das muss man ja auch lernen auszuhalten. Ohne zu viel zu spoilern, zeigt Ihr Comic ja ansatzweise auch dadaistische Momente vielleicht, wie man schlichten könnte, beziehungsweise wie es zu einem versöhnlichen Ende kommen könnte. Warum war Ihnen das denn auch wichtig zu zeigen?
Dass es zu einem versöhnlichen Ende kommen kann, ja, weil ich das gerade irgendwie brauche oder ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen das alle. Ich bin super viel von Streit umgeben und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich streitet. Aber ich glaube, auf eine Art ist es ja auch irgendwie wichtig, dass man wieder eine Gemeinschaft werden kann. Mhm. Und wie ist das möglich, wenn ich verschiedene Parteien super anstrengend finde oder in verschiedenen Bereichen gar nicht übereinstimme. So, das war auf jeden Fall schon auch ein Teil, der mich sehr interessiert hat.
Mhm. Familiengeschichten und die Konflikte, die sich dadurch auch immer wieder ergeben, also das Zwischenmenschliche, das ist ja auch Thema gewesen in Ihrem Debüt, Anna. Ist das vielleicht auch etwas, also Ihr neuer Comic, so eine Art Fortsetzung von Anna? Oder würden Sie sagen, den sollte man ganz anders verstehen und lesen?
Also es ist bestimmt nicht wirklich eine Fortsetzung von Anna, aber man kann schon sehen, dass mich so ähnliche Themen interessieren. Ich glaube, dass mich einfach sehr, dass mich Scham sehr interessiert oder Dinge, für die ich mich selbst schäme, weil man da ja sofort irgendwie totale Horrorszenarien im Kopf hat, immer wie man sich lächerlich machen könnte. Das ist natürlich sehr inspirierend für den Comic und auch ein bisschen befreiend, weil wenn man so über sich selber lachen kann, muss man nicht so Angst haben, dass andere über einen lachen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, die Themen, die ich bearbeite, kommen so aus einer ähnlichen persönlichen Motivation. Und vielleicht auch, dass ich nicht in der Lage zu sein scheine, irgendwie eine klare Hauptfigur zu definieren. Das ist auch ähnlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Menschen, die Spaß mit Anna hatten, auch Spaß mit Saloon haben werden. Aber es gibt natürlich auch viele Unterschiede. Zum Beispiel auch, wie die zeichnerische Ebene genutzt wird. Also Anna war sehr viel grafischer, würde ich sagen, oder sehr viel zurückgenommener in der Art und Weise, während Saloon auf der zeichnerischen, formalen Ebene so das widerspiegelt, was auch inhaltlich passiert. Also es ist irgendwie stressig, die Situation entgleitet so ein bisschen, dann gibt es so sehr klare Linienzeichnungen, die aber mit so Ölkreide-Farbflächen eingefärbt werden, die so immer weniger auf die Linien hören und immer wieder mehr über die Grenzen hinaus hinausgehen und so diese Unruhe dann auf so der grafischen Ebene weitertragen. Ich würde denken, da gibt es nochmal anderes zu entdecken, als es jetzt bei Anna gab.
Zu entdecken, die aktuelle Graphic Novel Saloon. Das ist Familiensache, so heißt der Comic. Erschien bei Edition Moderne von Mia Oberländer. Live erleben können Sie sie auch zum Beispiel am 20.11. in Frankfurt am Main in der Galerie Goldstein und am 16.11. bei der Buch Basel. Hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Jung, reich, ein bisschen naiv und dabei absolut ikonisch. Vor 30 Jahren kam Clueless in die deutschen Kinos.
Okay, ihr werdet wahrscheinlich denken, ist das hier ein Werbespot oder was? Aber jetzt mal im Ernst, ich führe eigentlich ein stinknormales Teenagerleben. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und suche mir aus, was ich zur Schule anziehe. Hier wohnt meine Freundin Dion. Sie ist meine Freundin, weil wir beide wissen, wie es ist, wenn andere Leute neidisch auf einen sind.
Ja, stinknormal und super reich, würde ich noch hinzufügen wollen. Alicia Silverstone in der Figur von Cher Horowitz. Irgendwie bewegt sie sich zwischen Fahrprüfungschaos, Verkupplungsversuchen und Makeover-Missionen und versucht dabei natürlich auch erwachsen zu werden. Ja, und dieser 90er-Jahre-Charme, der den Film durchzieht, wird aktuell von der Generation Z gefeiert. Und warum und welche Spuren Clueless in Hollywood hinterlassen hat, darüber spreche ich jetzt mit Popkulturjournalistin Romcom Expertin Jasmin Kröger im gelben Karo-Jackett. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich es hier mit einem Fangirl zu tun haben könnte. Herzlich willkommen.
Womöglich, hallo.
So, du hast dir natürlich den Film nochmal angesehen. Ist er denn unter all den gesellschaftskritischen Aspekten, die wir mittlerweile verhandeln, also Diversität, Antidiskriminierung, Feminismus, MeToo, ist er denn gut gealtert?
Überraschenderweise ja. Also wir haben in diesem Teenie-Highschool-Umfeld einen recht diversen Cast. Der Vater, der sonst eher so als so ein Tyrann gezeichnet wird, der übernimmt sogar Care-Tätigkeiten. Also der lässt sich dann von seiner Frau scheiden, kümmert sich weiterhin um seinen nicht leiblichen Sohn und sagt zu Cher dann, ja, man lässt sich von Frauen scheiden, nicht von Kindern. Das ist, finde ich, hat schon fast feministische Anmutung. Und Chers beste Freundin Dion, die ist schwarz und das hat eine gewisse Selbstverständlichkeit, wobei es da auch kritische Stimmen gibt, die sagen, ja, aber das verbleibt ja in diesem Black Best Friend Modus, also dass das so ein Sidekick ist, der eigentlich immer so ein bisschen im Schatten der Protagonistin bleibt. Da hat man aber anscheinend dazugelernt, es wird gerade eine Fortsetzung gedreht und die soll sich dann um diese beste Freundin, um die Dion drehen.
Es ist ja auf den ersten Blick doch eher so ein seichter, glossy Film. Was schlummert denn unter dieser ganzen Oberfläche?
Also erstmal muss man natürlich sagen, dass die Oberfläche total toll ist. Diese Outfits, die sind legendär. Das Karo-Muster, die Kniestrümpfe, die Twinsets, das hat man seither alles zigmal auf Laufstegen, auf Red Carpets zitiert. Und mein Highlight beim Rewatch war dieser Computer von Cher, mit dem sie sich ihre Outfits digital zusammenstellt. Da gibt es ja mittlerweile Apps für. Cher Horowitz hatte das schon 1995 und stellt da wirklich am Computer ihre Outfits zusammen. Und was viele nicht wissen, Clueless von der Regisseurin Amy Heckerling ist eigentlich eine moderne Adaption von Jane Austens Emma. Nur eben halt dann verlegt vom 19. Jahrhundert in diese Konsumwelt der 90er Jahre, in dieses hyperästhetisierte, ja, Beverly Hills. Und was da dann so glossy daherkommt, verhandelt ähnlich wie bei Austen aber die gleichen Themen. Also Selbstbestimmung, Klasse, Geschlecht, Konsum. Und Cher, unsere Protagonistin, wird da so eine perfekte Projektionsfläche für postfeministische Widersprüche, weil Cher hat Macht, Cher hat Geld, eine Stimme, aber sie verbleibt natürlich in einem System, das Frauen über Oberflächen definiert. Mhm. Und das feiert der Film nicht einfach, der spiegelt das. Und was mir als Schulkind oder Jugendliche nicht klar war, das Ganze ist eine Satire. Mhm. Eine Satire auf so Formate aus den 90ern wie Beverly Hills 90210. Ich fand es als Teenie einfach cool, dass Cher so selbstbewusst ist, dass sie zu ihren LehrerInnen geht und ihre Noten nachverhandelt.
Ja, und die Gen Z ist mittlerweile hin und weg. Was meinst du denn, was macht den Film heute 30 Jahre später so relevant?
Das ist diese Mischung aus Glamour und Kritik. Das war damals in den 90ern neu und heute wirkt das fast prophetisch, wenn man an InfluencerInnen denkt, die uns ja den Feminismus als Lifestyle verkaufen wollen, ist Clueless eine Art Blaupause für unsere Gegenwart. Also diese Logik von Selbstinszenierung, Konsum, weiblicher Selbstkontrolle. Da ist sie die erste Girlboss-Feministin, bevor es dieses Wort überhaupt gab. Also sie verkauft uns einen Feminismus, der gut aussieht, der niemandem wehtut, der sich einfach gut verkauft.
Mhm. Und durchaus auch kritikwürdig ist. Damals hieß es ja auch schon, Clueless ironisiert diese ja sogenannte Konsumästhetik und reproduziert sie gleichzeitig. Wie siehst du das, nachdem du den Film jetzt nochmal gesehen hast?
Das ist ja immer ein schmaler Grat. Also eine Parodie ist ja immer auch eine Wiederholung. Und ich finde zumindest spannend, und das kann man dem Film zugutehalten, Clueless wirft diese hochaktuelle Frage auf, wie viel Selbstbestimmung steckt eigentlich in diesem ganzen Selbstmanagement, in diesem Optimierungszwang, der ja auch aktuell total präsent ist.
Ja, Gruß ans Patriarchat. Und dazu kommt ja nicht nur, dass sie ihr gesamtes Umfeld managt, also sich selbst, sondern auch ihr Umfeld. Da gibt es die Figur Ty Fraser, gespielt von Brittany Murphy, kennt man auch aus dem Film von Eminems 8 Mile. Und sie ist eine eher schüchterne, eher unauffällige Schülerin und ihr wird erstmal ein Makeover verpasst. Und damit sei sie dann wieder gesellschaftsfähig. Was steckt dahinter?
Das ist so ein total zentrales Motiv in dem Film. Also Konsum als Sozialtechnik. Du hast es gerade schon gesagt. Ty wird sozial eingegliedert über Mode, über Styling. Und das ist so eine Lektion, die viele Frauen durch Filme der 90er und Nullerjahre total verinnerlicht haben. Ne? Dieses, wenn ich abnehme oder wenn ich dieses neue Kleid habe oder sei es nur, dass ich die Brille abnehme und sie durch Kontaktlinsen ersetze, dann bin ich endlich wertvoll. Das kennen wir auch noch aus so älteren Romcoms. Dirty Dancing ist es nicht, nee. Pretty Woman. Pretty Woman ist so ein tolles Beispiel dafür. Oder Grease, da gibt es auch diesen Vorher-Nachher-Moment. Und hier wird das quasi parodiert, wird später dann aber in sämtlichen Filmen komplett ironiefrei umgesetzt.
Und inwiefern war Clueless auch sowas wie eine Art Vorreiter für diese gesamte Teenie-Film-Ära der 90er und 2000er Jahre?
Das kann man sich aus heutiger Perspektive gar nicht mehr so vorstellen, weil das jetzt so selbstverständlich wirkt. Aber Clueless ist so ein totaler Vorreiter für den weiblichen Coming-of-Age-Film. Also so Filme wie Mean Girls von Tina Fey, Easy A mit Emma Stone, Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway. Also diese Selbstverständlichkeit, dass es eine weibliche Protagonistin gibt, dafür musste man damals kämpfen. Amy Heckerling hat auch gesagt, dass sie total kämpfen musste, um den Film zu realisieren. Und die Schauspielerin, das waren alles damals Newcomerinnen, die haben einen total falschen Eindruck erhalten, wie es ist, in Hollywood ja in Anführungsstrichen Frauenfilme zu machen, dass das doch sehr viel schwieriger war, als das dann am Set wirkte. Und das übersetzt sich dann aber auch in dem Film, weil aus heutiger Perspektive spannend, Cher, die Protagonistin, darf das beliebte Highschool-Mädchen sein, ohne dabei fies oder böse zu sein. Die darf Mode lieben, aber trotzdem smart sein. Und sie liebt vor allen Dingen sich selbst, ihre Freundinnen. Jungs sind eher Nebensache.
Ist das auch ein Grund, warum Clueless gerade bei der Gen Z wieder so angesagt ist?
Das liegt tatsächlich ein bisschen weniger an der Handlung als an dem 90er-Revival in der Mode. Also diese Karo-Muster, die kniehohen Strümpfe, die wir gerade ganz viel wieder sehen, die Mary Janes, die perfekt abgestimmten Schuluniform-Looks. Ganz ikonisch natürlich das gelbe Karo-Twinset aus Blazer und Rock, das Cher gleich zu Beginn trägt. Und da muss man natürlich auch einfach mal ganz kurz sagen, keine 16-Jährige in den 90ern hatte wahrscheinlich eine derart elaborierte Zusammenstellung von so Vintage- und Designer-Mode. Im Gegenteil, Anfang der 90er haben ganz viele Kids eher Grunge getragen. Aber das bringt natürlich Spaß, diese Illusion. Und genau diese Zusammenstellung aus der Mode macht das Ganze so ein bisschen zeitlos. Es gibt auf TikTok unheimlich viele Videos, Get the Shares Look, Pinterest ist voll mit Moodboards und eben aber auch Filmzitaten, wie zum Beispiel, das Leben ist nicht perfekt, aber dein Outfit kann es sein, ein typischer Cher-Horowitz-Satz. Da hört man aber schon so ein bisschen raus, es bedient natürlich auch eine Sehnsucht nach vermeintlich einfacheren Zeiten, nach Kontrolle in einer chaotischen Welt. Also wenn ich diese Außenwelt schon nicht steuern kann, dann doch wenigstens mein Outfit. Eine komplett trügerische, aber durchaus nachvollziehbare Illusion, das wusste Clueless schon 1995.
Sagt Popkulturjournalistin Jasmin Kröger. Mit ihr sprach ich über das Jubiläum 30 Jahre Clueless. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, sie hat viel mit Le Corbusier zusammengearbeitet und gilt als eine der wichtigsten VertreterInnen der Architekturmoderne. Und trotzdem kennen wenige ihren Namen. Zumindest ist sie nie so bekannt geworden wie ihr männlicher Kollege oder ihre männlichen Kollegen. Charlotte Perigon hat mit Le Corbusier 10 Jahre lang eng zusammengearbeitet. Eigentlich ein Skandal, denn einige Möbelstücke, die unter seinem Namen bekannt sind, zum Beispiel die gebogene Corbusier-Liege, gehen, wie überraschend, auf Perigon zurück. Nun gibt's die erste Charlotte Perigon-Retrospektive in Deutschland. In den Kunstmuseen Krefeld kann man nun ein Werk entdecken, das fortschrittsoffen und visionär ist und gleichzeitig aber auch bodenständig und traditionell. L'Art d'Habiter, die Kunst zu wohnen, heißt die Ausstellung und meine Kollegin Marietta Schwarz hat sie besucht.
Strandfunde, Totholz, Tierskelette. Variationen von Melkschemeln, dazwischen Fotos vom ländlichen Leben. Und die Alpinistin Charlotte Perigon strahlend im Wanderoutfit, am Felsen hängt oder halbnackt auf dem Gipfel. In ihren abstrakten Zeichnungen mag man Naturformationen erkennen, daneben weisen Architekturentwürfe in ferne Zukunft. Wie die klitzekleine Notunterkunft in den Bergen, von der eine Rekonstruktion in Krefeld zu sehen ist. Ein hölzernes Biwak, das außen komplett mit Metallblech verkleidet ist. Man stellt sich vor, wie es sich in einen Leuchtkörper verwandelt, wenn die Sonne oben im Gebirge darauf scheint.
Sie hat ja in vielen von ihren Projekten beides integriert. Das ist nicht entweder oder, sondern es ist beides.
Das Nebeneinander von Fortschrittsmoderne und Bautradition, sagt Katja Buddha, Direktorin der Kunstmuseen Krefeld.
Das ist der Blick zurück in die Vergangenheit, auf Traditionen, die einfach gut funktioniert haben. Aber zugleich, dass man die Techniken auch von heute benutzt oder auch bestimmte Materialmischungen.
Die Karriere von Charlotte Perigon beginnt in den späten 1920er Jahren ganz im Geiste der Industriemoderne. Sie ist damals Mitte 20 und steigt ins Büro von Le Corbusier und Pierre Jeanneret in Paris ein, wo sie für die Möbelentwürfe zuständig ist. Die Arbeiten des Ateliers waren damals schwer angesagt und wurden unter anderem im jährlich stattfindenden Salon d'Automne in Paris präsentiert. Dort wurde 1929 eine Musterwohnung gezeigt, die ebenso gut aus den späten 60ern stammen könnte. Die Rekonstruktion ist ein Highlight der Ausstellung. Man betritt ein kleines Wohnzimmer mit Ledermöbeln. Schnittige, halbhohe Einbauschränke aus Glas und Metall trennen den dahinterliegenden Schlafraum, Küche und Bad ab. Alles unter einer Lichtdecke, kalte Atmosphäre, hypermodern. Ein Duschvorhang aus dunkelbraunem Plastik. Auf dem Bett liegt ein Überwurf aus Fellen. Wäre das Licht nicht so ungemütlich, könnte dies auch eine schwülstige Bildstrecke aus einem alten Playboy-Magazin sein. Kein Wunder, dieser Raum war in jeder Hinsicht ein Skandal. Skandalös war allerdings auch, dass die von Perigon entworfenen Möbel später unter dem Namen Le Corbusier zu Design-Ikonen wurden, darunter auch die berühmte Corbusier-Liege LC4.
1929 wurde beispielsweise die Chaise Longue im Namen von Charlotte Perigon, Le Corbusier und Pierre Jeanneret angemeldet. Und 1959, als die Möbel von einem Schweizer Hersteller neu aufgelegt wurden, entfernte Le Corbusier die Namen von Perigon und Jeanneret. 50 Jahre lang kannte man diese Möbel nur unter dem Namen Le Corbusier und den Initialen LC.
Erst ein jahrelanger Kampf, erzählt Jacques Barzac, der zusammen mit Perigons Tochter Pernette den Nachlass betreut, holte die wahren Urheber wieder ans Licht. Die Krefelder Ausstellung ist aufgeteilt auf das Kaiser-Wilhelm-Museum und die von Mies van der Rohe erbauten Häuser Lange und Esters. Sie geht den unterschiedlichen Inspirationsquellen der Architektin nach, die sich nach den 10 Jahren im Corbusier-Atelier immer mehr dem einfachen Leben, dem erschwinglichen Bauen und dem minimalen Wohnraum zuwendet. Bei den Planungen für das Skigebiet Les Arcs schließlich fließen ihre Ideen zusammen.
Und Les Arcs ist ihr Gesamtkunstwerk,
erklärt Co-Kuratorin Valeria Dorogova. Die Grundidee: Skiurlaub für Menschen, die es sich eigentlich nicht leisten können. Charlotte Perriand, die die Berge so liebt, realisiert eine Großsiedlung für die Massen. Von der Stadtplanung bis zur vorgefertigten Küche, die per Kran in die Wohneinheiten gesetzt wird. Parallel dazu bodenständiger Innenausbau von lokalen Handwerkern.
Und vielleicht besteht darin die besondere Kostbarkeit von Les Arcs, das ja heute gar nicht mehr auf diese Weise existiert, wie sie es ursprünglich geplant hatte, weil ja die Hotelzimmer alle veräußert worden sind als Eigentumswohnungen. Aber wenn man da in den 70er Jahren hingefahren ist, dann hat man im Grunde genommen eine Retrospektive von Charlotte Perriands Werk sehen können.
Zum Lebenswerk Charlotte Perriands wie zur Designgeschichte des 20. Jahrhunderts gehört auch, dass Kunstmarkt und Möbelindustrie ihre Entwürfe für die Masse nur noch einem kaufkräftigen Publikum zugänglich machen. Doch das ist eine andere Geschichte. Am Ende dieser Ausstellung, die leider weniger sinnlich ausfällt als das Werk dieser viel zu lange nicht beachteten Architektin, hat man verstanden, Behausung bedeutet Schutz, Wärme, Behaglichkeit, ob da nun ein uralter Melkschemel steht oder ein Designklassiker.
Die Kunstmuseen Krefeld zeigen die erste Charlotte Perriand-Retrospektive in Deutschland. Seit gestern gibt es die Ausstellung L'Art d'habiter, die Kunst zu wohnen, zu sehen, läuft noch bis zum 15. März.